Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Tiger Woods swingt wieder. Vor 10, 11 Jahren hat das noch was ganz anderes bedeutet als heute und wäre auch keine Schlagzeile wert gewesen, weil natürlich Alltag für Tiger Woods übrigens in jeglicher Wortbedeutung. Aber jetzt nährt er 9 Monate nach seinem Autounfall mit einem Video Hoffnung auf eine baldige Rückkehr hoffentlich auf den Golfplatz. Colin Morikawa, der gewinnt als erster Ami das Race zu Dubai auf dem ultrakurzen Weg und Rory McIlroy, der zerstört sein Shirt. Außerdem Yin Yong Ko, die krönt ihre Supersaison und verteidigt ihren Titel beim CME Group Tour Championship und Taylor Gooch, der feiert seine Siegpremiere bei der RSM Classic. Wir haben also ein bisschen was zu besprechen nach 14 Tagen Pause hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir fangen mit der Nachricht an, die am Wochenende wahrscheinlich die gesamte Golfwelt elektrisiert hat. Tiger Woods hat ein Video gepostet und sein Kollege Max Homer, der hat getwittert: Ich frage mich, ob Tiger und seine Crew lachen, bevor sie so ein Schwungvideo veröffentlichen, weil sie wissen, dass die gesamte freie Welt gleich ihren verdammten Verstand verlieren wird. War tatsächlich so.
Ja, zähle ich mich mit dazu. Also das ist halt tatsächlich so, du liest alle möglichen Nachrichten und dann hängst du auf Twitter irgendwie rum und denkst, what? Und er hat es natürlich auch, ich meine, der macht das jetzt erstens nicht selbst und zweitens auch nicht irgendwie zum ersten Mal, lediglich übertitelt mit Making Progress und dann hast du ein ultra kurzes 3 Sekunden Video, was ihn auf der Range zeigt, und also mit einem, wie ist so einem Kompressionsstrumpf über dem rechten Bein, und er schlägt halt einen Wedge, und also du hast gerade nur den Durchschwung, den du siehst, und das sieht auch alles irgendwie schon ganz beweglich aus und ganz Tiger Woods ähnlich aus. Und dann kannst du natürlich anfangen zu analysieren, dass da ja schon ganz viele Divots sind und dann ein ganzer Sack voll Bälle liegt und dass es also offensichtlich nicht nur ein Schlag war und dass er einen Trackman dahinter hat und so weiter und so weiter. Und dann sind alle ganz aufgeregt und ich gebe zu, ich war es auch.
Da, wo ich manchmal abschlag, wenn ich denn mal Zeit habe zum Golfspielen, sind auch immer ganz viele Divots. Das heißt aber nicht, dass die von mir sind.
Okay, ja, aber du hast vielleicht auch nicht die Facilities, die Tiger Woods hat.
Das ist völlig korrekt. Nein, aber das ist natürlich wirklich eine Nachricht. Da freuen sich alle drüber. Und auch Justin Thomas hat natürlich getwittert. Er hatte vorher schon getwittert zu Rory McIlroy und dessen Emotionsausbruch auf der European Tour. Da kommen wir ja gleich noch zu. Hat gesagt, gefiel ihm. Das fand er wirklich sehr, sehr gut. Aber das Video von Tiger, da hat er geschrieben, das liebe ich hier mehr.
Ja, ein zerrissenes T-Shirt von Rory ist natürlich auch in der Golfwelt eine Meldung wert und aber es war dann klar, also es war eben relativ zeitgleich dazu, dass das Tiger Woods Video kam und dann gab es kein Halten mehr und da kann ich die Prioritätensetzung von Justin Thomas sogar verstehen. Und er war ja nicht der Einzige, der reagiert hat. Der meiner Ansicht nach beste Tweet, wenn wir gleich mal prämieren, kommt von Phil Mickelson. Da musste ich sehr, sehr lachen, weil er also nur geschrieben hat, er hängt also in Montana rum und findet es ganz großartig, dass Tiger wieder die Schläger schwingt. Da schreibt dann, ja, ich weiß, er kann es nicht aushalten, dass ich auch nur einen einzigen Rekord behalte, und so nehme ich mal an, dass er der Älteste werden möchte, der jemals ein Major gewonnen hat. Ich sag nur so viel, bring it, also dann mach halt, so ungefähr. Also er sieht schon seinen Rekord gefährdet, den er hält, wurde aber von seiner, ich glaube Schwester war es, sofort eingenordet, von wegen so, hey, jetzt mach mal halblang, der hat noch ein paar Jahre, bis er so alt ist wie du. Es war sehr erfrischend, aber ja, also du hattest vorhin auch schon Max Homer zitiert, natürlich gehen da alle ab wie Schmitz Katze, ja. Und es ist auch verständlich, weil ein Tiger in einer Comeback-Form, so wie er sie beim letzten Comeback hatte, und das ging übrigens genau gleich los, da gab es nämlich auch so ein Video, da hat er zwar das Strümpfchen nicht angehabt, weil er natürlich da diese Beinthematik nicht in der Form hatte, aber da hat er genau so ein Video gepostet und so nach dem Motto, ja, jetzt schauen wir halt mal, und was dann kam, wissen wir alle. Oh. Also insofern ist das mit Phil Mickelsons Bedenken jetzt nicht ganz ungerechtfertigt.
Also hoffen wir mal, dass es dann nicht mehr allzu lange dauern wird. Das heißt jetzt erstmal natürlich noch gar nichts, dass es jetzt unmittelbar bevorsteht, ja, oder so, sondern erstmal schon gut, er hatte keine Manschette mehr um, sondern nur den Kompressionsstrumpf und er kann eben offensichtlich wieder schwingen. Und Tony Finau, der hat es, glaube ich, am besten auf den Punkt gebracht. Toll, dass die große Katze wieder die Stöcke schwingt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Und wir schwingen rüber zur European Tour, DP World Tour Championship, Jahresendturnier auf der European Tour. Und der strahlende Sieger Colin Morikawa, der hat mich nicht nur das Turnier gewonnen mit minus 17 Dreischläge vor Matt Fitzpatrick und Alexander Björk, sondern der hat auch die Jahresendwertung, die Gesamtleistung oder seine Gesamtleistung so abgerufen, dass er am Ende auch das Race to Dubai gewinnt. Und das hat er auf einem ganz, ganz kurzen Dienstweg gemacht. Wenn wir mal auf seine Resultate auf der European Tour in diesem Jahr schauen, dann fällt auf, er hat The Open gewonnen und er hat natürlich auch dann das DP World Tour Championship gewonnen. Er hat bei der WGC FedEx St. Jude Invitational, auch ein Turnier, was von der European Tour und der PGA Tour veranstaltet wird, einen geteilten 26. Platz geholt. Und er hat ansonsten bei der US Open noch den 4. Platz geholt. Aber er hat nur ein einziges reguläres, nur von der European Tour veranstaltetes Turnier gespielt. Die Aberdeen Scottish Open. Das war die Vorbereitung auf die Open. Und da war er gerade mal geteilter 71. geworden. Also der hat im Grunde die Jahresendwertung gewonnen, ohne wirklich auf der European Tour zu spielen. Ist doch eigentlich auch irgendwie nicht gerecht.
Ja, das ist die alte Diskussion, kann ich auch verstehen. Du hast eine Sache unter den Tisch fallen lassen, nämlich das WGC Workday Championship, was er auch noch gewonnen hat und was eben auch co-sanktioniert ist. Und insofern, der kurze Dienstweg, den hat er sehr, sehr professionell beschritten, weil er sich genau die Sachen in Anführungszeichen rausgepickt hat. Ganz ehrlich, ist natürlich auch Zufall. Die auf beiden Touren letztendlich zählen und insofern kam dann diese Häufung von Punkten zustande. Auch Billy Horschel ist ja auf Platz 2 gelandet als Amerikaner, der jetzt auch nicht übermäßig oft auf der European Tour auftaucht. Das ist immer wieder schade für die Spieler, die ihr ganzes Leben in Anführungszeichen auf der European Tour verbringen und da ja ein Jahr aus spielen und auch viele Siege einfahren und mehrere Siege pro Jahr einfahren, weil natürlich die Spieler, die auch auf der PGA Tour unterwegs sind, gerne mal dann rüberkommen und die größeren Events gewinnen. Also da ist es zum Beispiel auch ein John Rahm gemeint, der dann natürlich bei der Rolex Series zuschlägt, auch in Tyrrell Hatton, die ja gar nicht mehr so oft auf der European Tour aufschlagen. Und insofern ist das Wertungsgewicht ganz klar eigentlich außerhalb. Und kann man natürlich dahingehend rechtfertigen, dass man sagt, na ja, also ein Major ist ja viel, viel höher einzuschätzen als ein normales European Tour Turnier und ein WGC auch. Und das Teilnehmerfeld ist ja viel hochkarätiger. Ja gut, beim WGC, da sind viele, also ich könnte mir vorstellen, das müsste man jetzt kurz mal verifizieren, dass da überhaupt kaum ein European Tour Spieler, der nur European Tour spielt, dabei ist, weil das ja gar nicht möglich ist.
Schaffst es ja gar nicht unter die Top 50 in der Weltrangliste, wenn du da nur auf der einen Tour hängst und dann eben noch auf der Tour hängst, wo es eben kaum Punkte gibt.
Eben, also das ist dieses Ungleichgewicht zwischen European Tour und PGA Tour. Und klar ist das frustrierend, jetzt ist es sozusagen noch frustrierender, weil es auch noch ein Amerikaner ist, also da sieht man es dann halt ganz deutlich, aber eigentlich zieht sich diese Entwicklung schon sehr, sehr lange durch, dass das dann auch immer die prominenteren Europäer sind, die eigentlich auch gar nicht mehr hauptsächlich auf der European Tour zu Hause sind. Was man damit machen könnte, weiß ich nicht. Keith Pelley guckt dann natürlich drauf, das Zeug zu verkaufen. Der will, dass da natürlich entsprechend Zuschauer da sind. Der will, dass entsprechend Sponsoren da sind. Und die ziehst du natürlich eher, wenn da ein Colin Morikawa auf einmal auftaucht. Insofern, also man kann so alle Seiten irgendwie ein bisschen verstehen, aber so ganz klein bisschen blödes Gefühl bleibt natürlich, ja.
Trotzdem, das soll alles natürlich die Leistung von Colin Morikawa gar nicht schmälern. Das ist ein super sympathischer Kerl. Das ist ein toller Golfspieler, hat ja große Siege aufgefahren und eingefahren. Wir haben schon drüber gesprochen. Und er hat ja auch die Honorary Lifetime Membership der European Tour schon bekommen, bevor er überhaupt das Turnier jetzt in Dubai gewonnen hat. Also da hat Keith Pelley ihn immerhin schon mal zum European Tour Spieler auf Lebenszeit gemacht und ihn letztlich auch an die Serie irgendwo gebunden, auch wenn ich glaube, wir werden ihn nicht bei allzu vielen kleinen Turnieren sehen. Letztes Jahr hat er übrigens ja auch noch zum Jahresanfang Omega Dubai Desert Classic gespielt, aber das ist ja im Vergleich auch kein kleines Turnier, sondern steckt natürlich auch schon einiges an Kohle dahinter. Aber wir werden ihn zum Beispiel nicht, Entschuldigung, bei der BMW in München sehen.
Eher nicht, außer er entwickelt eine Affinität zu speziell dieser Automarke und will da unbedingt irgendwo ein Hole-in-One machen.
Vielleicht ja auch bei der Porsche European Open.
Oder so, dann hätten wir da ein bisschen mehr. Haben wir noch ein Mercedes-Turnier irgendwo? Bestimmt. Nein, das Ding ist bei Colin Morikawa, du musst ja, also das ist ja das Allerschlimmste eigentlich, finde ich, so emotional, dass er natürlich da gewinnen möchte und dass es für ihn natürlich viel bedeutet, jetzt diese Jahreswertung gewonnen zu haben und auch das Turnier gewonnen zu haben. Aber trotzdem ist ja in seiner Priorisierung das Einzige, was jetzt noch in Anführungszeichen zählt, er hat ja schon unglaublich viel erreicht, die Weltranglistenposition Nummer 1 und die kriegt er eben nicht, wenn er in Europa spielt. Deswegen, oder jetzt also jedenfalls nicht, also da wird er die Punkte nicht in dem Maße sammeln. Und insofern ist das so. Das ist eben so ein bisschen die Krux und ich glaube, das ist auch das, was du meintest vorhin, dass er eigentlich ja wo völlig anders, wo so ganz andere Ambitionen hat und dann so im Vorbeigehen halt mal den Europäern dann noch irgendwie die Titel wegschnappt. Und also das bleibt natürlich auf der anderen Seite. Ich meine, Colin Morikawa, was er da abgezogen hat, war extra klasse, kannst du ja echt nichts anderes sagen. Insofern, rein sportlich gesehen, wenn wir mal alles rausnehmen, was da so an Geschmäckle ist sowieso schon zu viel gesagt, aber so an vielleicht gefühlstechnisch bei den anderen Spielern dann irgendwie zurückbleibt, ist das ja verdient ohne Ende.
Da, definitiv, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Mit 3 Schlägen Rückstand auf die Runde gegangen und am Ende mit 3 Schlägen Vorsprung gewonnen. Das ist schon mal aller Ehren wert. 68, 68, 69, 66. Also auch noch eine Steigerung richtig drin, die natürlich auch nötig war, um am Ende dann vorne zu sein, Matt Fitzpatrick und Alexander Björk abzuhängen. Was hat ihn besonders ausgezeichnet aus deiner Sicht in dieser Woche?
Also er war eigentlich nicht wirklich in Contention bis zur Back 9 am Finaltag. Also natürlich war er in Contention und Colin Morikawa ist immer beachtenswert, sowieso bei dem Turnier jetzt, wenn der unter den Top 10 ist. Aber er hing jetzt nicht da irgendwie direkt die ganze Zeit auf Platz 2 rum oder so. Und Rory hatte sich da gut positioniert und also fahrlässigerweise war Mann, also ich zumindest auch, dann also davon ausgegangen, also Frau sozusagen davon ausgegangen, dass das doch jetzt mal klappen könnte. Und ich meine, das ist jetzt auch fies, aber da rechnet man dann Spieler zum Beispiel wie Sam Horsfield, der Arme, den nenne ich jetzt schon wieder, aber das ist so ein bisschen personifiziert in dem Fall, der ja mit Rory im letzten Flight war und in Führung da auf die letzte Runde gegangen ist, den rechnet man fast schon raus, weil du sagst, eigentlich, also nicht du, okay, ich sage, ich mach das mal persönlich. Mein Gedanke war, da ist ein Rory McIlroy, der gut in Form ist, da ist auch irgendwo dahinter noch ein Colin Morikawa, der jederzeit da das Feld von hinten aufrollen kann. Da wird ein Sam Horsfield im Normalfall keine Chance haben, einfach aufgrund der Erfahrung und der individuellen Klasse, die da um ihn rum ist und die sich dann letztendlich bei solchen Turnieren dann doch gerne durchsetzt. Wen ich nicht auf der Rechnung hatte, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, war Matthew Fitzpatrick, der dann ja irgendwie loslegte wie die Feuerwehr und zwischenzeitlich gab es durchaus einen Punkt, da war Fitzpatrick natürlich schon relativ weit mit seiner Runde, weil er auch relativ weit hinten gestartet ist. Der hat irgendwie -6 auf den Frontline gespielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und war auf dem besten Wege, diesen Titel noch zu gewinnen, also auch die Jahresendwertung, weil er tatsächlich Colin Morikawa noch hätte gefährlich werden können. Und der war da mal ein paar Pünktchen hinter ihm. Und wenn das alles, wenn, das ist jetzt alles das Super-Wenn-Szenario, aber das war wirklich gegenständlich, dass da, wenn Fitzpatrick so weitergezogen hätte, Morikawa jetzt nicht noch irgendwie so eine Schlussbrise erwischt hätte, auf der er dann davon schwamm, dann hätte das alles noch komplett anders ausgehen können. Auch übrigens Rory unbenommen. Und insofern war das äußerst spannend und dann passierte das, was eben die Klasse von Morikawa auch rechtfertigt. Der hat es nämlich gesehen, das hat er auch gesagt im Interview, dass er natürlich irgendwie gesehen hat, was Fitzpatrick da macht und sich auch dachte, oh boy, das ist ja irgendwie jetzt eine ziemliche Bedrohung für alles. Und der hat dann halt hinten raus die Back 9 absolut für sich entschieden, wo die anderen Kollegen dann leider genau das überhaupt nicht umsetzen konnten. Und deswegen ist dieser Sieg so verdient von Morikawa. Ja.
Das kann man wirklich unterstreichen, aber zu Rory nochmal. Der hatte ja einen richtigen Emotionsausbruch, als er sein T-Shirt zerstört hat. Wie kam es dazu?
Das kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil Ja, also Rory ist so ein bisschen die tragische Figur. Das möchte ich jetzt eigentlich normalerweise nicht so unbedingt da irgendwie sagen oder das so überdramatisieren. Aber wie ich vorhin schon sagte, Rory war jetzt ja nun definitiv nicht schlecht in Form. Ja. Und
CJ Cup gewonnen vor der unserer ja. Pause.
Ja, genau. Dann hat er ja auch Pause gemacht mit uns. Ja, siehste. Und nein, also Rory hat da wirklich super gutes Golf gezeigt in der Woche und insofern dachte ich, okay, ich reduziere es auf mich, das könnte jetzt eigentlich schon klappen und das hätte auch ohne weiteres klappen können natürlich. Die meisten reduzieren das auf den Vorfall an der 15 und das ist tatsächlich auch der Beginn des totalen Desasters. Den erzähle ich gleich, ich möchte nur trotzdem der Chronologie wegen anfügen, dass Rory erstens sehr, sehr, sehr viele Chancen ausgelassen hat schon auf der Front 9. Er hat ja nur ein Birdie 2 gespielt, also das war ja schon mal schön. Hat auf der 4 einen, wie ich finde, relativ großen Fehler gemacht. Das ist ein Par 3 und das hat er sehr, sehr riskant und unnötig riskant angespielt, weil er da eigentlich recht komfortabel in Führung lag. Und da hat er dann nur ein Bogey spielen können und das war meiner Ansicht nach schon so der Anfang vom Ende so ein bisschen. Danach kamen dann nur noch die Pars, wie gesagt, vergebene Chancen. Dann gerade als Fitzpatrick kam, als Morikawa auch aufkam, war Rory ja als Letzter im letzten Flight dann auf der 10 und spielte ein wirklich beeindruckendes Birdie und also wirklich ganz, ganz tollen Schlag an die Fahne hin gezirkelt und dann eingelocht mit dem Birdie-Putt und dann dachte man, ah, okay, Rory hat gemerkt, da kommen jetzt die anderen, jetzt kommt die Reaktion. Und da tat sich dann 4 Löcher lang ergebnistechnisch nichts, sonst war es durchaus aufregend. Und an der 15 hat er dann den zweiten Schlag an die Fahne gespielt und eben leider sehr wörtlich. Also der hat den Flaggenstock touchiert und ist, also der war auch ganz weit unten, also der wäre fast reingegangen, der hätte fast einen Igel eingelocht eigentlich, hatte aber so viel Power natürlich auf diesem Schlag und der ist frontal an diesen Flaggenstock hin, dass der wirklich mehrere Meter abgeprallt ist und in eine nicht übrigens ganz, ganz tolle Lage in den Bunker, der natürlich das Grün da umrandet hat, zurück ist. Und daraus resultierte dann ein Bogey, weil Rory das Up and Down nicht geschafft hat. Und danach war einfach der Wurm drin. Dann kam 16 Bogey, dann hat er auf der 18 noch ein Bogey gespielt und du hast einfach auch gemerkt, also das ist wirklich, das ist absolutes Pech, weil der Schlag war natürlich fantastisch, der war perfekt aufs Loch gezielt und dass dann der Flaggenstock, ich meine, man hätte ihn natürlich weiter nach hinten und mit ein bisschen Backspin und so, das wäre natürlich auch alles schön gewesen, aber also wie gesagt, das war kein schlechter Schlag und der bringt dich komplett aus dem Programm. Und ich kann so ein bisschen nachvollziehen, dass er da auch nicht mehr richtig Fuß gefasst hat und parallel dazu ist natürlich Morikawa dann auch jetzt nicht unterwegs und spielt nur so irgendwie gerade so irgendwie händeringend seine Pars, sondern Morikawa macht das, was Fitzpatrick auf den Front Nine gemacht hat, der spielt nämlich 5 Birdie Sins auf den Back Nine, unter anderem eben 14-15, die beiden Bogeylöcher, also 15 war das erste Bogeyloch von Rory und auf der 17 und auf der 18 und das ist ja alles mehr oder weniger vor Rorys Nase passiert, das hat er alles mitgekriegt und dass du dann irgendwann sagst, ja meine Güte, also jetzt irgendwie ist doch auch alles doof, kann ich auch nachvollziehen. Und an den Morikawa in dieser Form, der da auf den letzten 5 Löchern noch 4 Birdies spielt, da kommst du dann nicht mehr ran, wenn das dann schon so läuft. Und insofern ist das zerrissene T-Shirt von Rory, ich habe mich zwar gefragt, wie man das genau macht, aber ja gut, der hat halt einfach an seinem Kragen gerissen, weil er irgendwo Dampf ablassen musste, wahrscheinlich. Ich kann es sehr gut verstehen und es ist vor allen Dingen, ich meine, es ist Alarmstufe Rot, wenn Rory keine Interviews mehr gibt. Mhm. Also, dass der wirklich abgerauscht ist und gesagt hat, nee, Freunde, gar nicht heute. Also das zeigt, dass der also wirklich zutiefst enttäuscht war und wie gesagt, also abgesehen von ein bisschen riskanter Spielweise, kann man es auch nachvollziehen. Das war echt eine knappe Sache.
Gar nicht knapp war es bei Martin Keimer. Der ist am Ende geteilter 23. geworden. Eine 76 auf der Schlussrunde, eine 70 am Samstag. Also das Wochenende hat es ihm dann alles verhagelt, was er sich vorher mit 2,68ern eigentlich ganz gut zurechtgelegt hatte.
Ja, das ist diese Schlussrunde. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll irgendwie. Also was bei Keimer auch manchmal irgendwie fehlt, weil er kann ja so tolles Golf spielen, theoretisch, aber er nimmt es auch mit einer, fast schon übermenschlichen Gelassenheit, so alles. Ja. Und also bei ihm würde ich mir mal ein zerrissenes T-Shirt wünschen, ganz ehrlich. Ich zahle es auch, Martin.
Ich glaube, das hat er gar nicht nötig. Ich glaube, er würde es auch nicht tun, wenn du es zahlen würdest. Ich glaube, da ist er ist einfach ein anderer Charakter. Und das ist nicht seine Welt, sich dann so nach außen aufzuregen. Er ärgert sich wahrscheinlich im Stillen, aber vielleicht wäre es ganz gut, mal so einen Ausbruch zu haben, da gebe ich dir recht.
Ja, es ist halt, ich meine, du gehst da mit wie viel 3 Double Bogies von der Schlussrunde. Ich meine, da würde ich vermuten, dass er sein Bag im Teich versenkt irgendwie. Also er lag wirklich gut und spielt -4, -4, -2 und eine +4. Das ist eine 76er Runde. Ich meine, entschuldige, auf einem Course, den er nun wirklich gut kennt und mag und also da, das ist so. Ja, also da könnte ich mich ja aufregen. und das ist, ich meine, das ist jetzt alles natürlich irgendwie so Feldwald- und Wiesenpsychologie, aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, finde ich, dass bei ihm mal so ein Wutausbruch ganz gut täte, weil es fast zu kontrolliert wirkt und zu gottergeben, nicht gottergeben, das ist irgendwie das falsche Wort, das wird bei Langer eher passen, der ist da religiöser unterwegs, aber ich denke mir immer, Mensch, da muss doch irgendwie mal so eine Flamme irgendwie bei Martin Keimer mal wieder hochkommen und das System so ein bisschen in Brand setzen und dann, also wäre da vielleicht mit so ein bisschen bei ihm, also es ist ja, gibt so viele Golfspieler, bei denen wir immer sagen, Menschenskinder, jetzt habt doch mal deine Emotionen unter Kontrolle und jetzt reg dich nicht so auf und dann was weiß ich, in Turtle Hatton oder so. Aber im besten Fall ziehst du ja auch Energie daraus und bei mir ist, vielleicht können wir es so neutraler formulieren, ich krieg von Martin Keimer sozusagen manchmal den Eindruck, dass da zu wenig Gesamtenergie irgendwie im System ist im Moment. Also das war ja alles schon mal ganz anders und das ist so schade irgendwie. Also, aber mei, was willst du machen von außen?
Können wir nur feststellen und entsprechend ansprechen, umsetzen muss erst natürlich 44. Platz von Maximilian Kiefer. Der ist da schon dann etwas besser. Der hat natürlich die Tourkarte dann auch für die nächste Saison dann auch sicher als 52. insgesamt im Race to Dubai. Er kann eigentlich auf eine ganz gute Saison eigentlich zurückblicken.
Ja, also das, ich würde sagen, das ist eben, es sind ja unterschiedliche Maßstäbe, die wir da ansetzen und das ist, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass wir das tun. Und es sind tatsächlich alle Spieler, die jetzt bei dem Turnier gespielt haben, bis auf Sergio Garcia und Patrick Reed, haben die Tourkarte fürs nächste Jahr. Bei Patrick Reed freut es mich so ein bisschen, dass er noch nicht unter diese Honorary Membership gefallen ist, aber das ist jetzt völlig unqualifiziert, streicht es raus.
Naja, so eine Ehrenmitgliedschaft muss man sich ja auch verdienen und da fehlt dann vielleicht doch ein bisschen was, um ein würdiges Aushängeschild zu sein. Da wird Keith Pelly sich schon Gedanken gemacht haben.
Nein, also um das nochmal rauszustreichen, weil wir natürlich die Situation so ausführlich beleuchtet haben, was Colin Morikawa da golferisch abzieht, das ist schon, also das Ballstriking ist zum Niederknien und er hat einfach, der hat diesen Bock einfach zu spielen und zu gewinnen. Das ist, das sagt er auch selber. Das ist einfach, der hat da Lust drauf und das macht ihm Spaß und das sind so energiegeladenere Ausdrücke und also das ist so ein bisschen das, was du brauchst. Und ich meine, er kann sich natürlich auch leisten. Also ich meine, der muss jetzt im Moment nicht um irgendwelche Tourkarten kämpfen. Da sind ja andere Spieler in ganz anderen Voraussetzungen gefangen und dann auch viel mehr unter Stress. Aber Morikawa kann einfach auch, gerade wenn es dann brenzlig wird und gerade wenn er dann auf so eine Backline geht, dann packt der sein bestes Golf aus. Und die meisten anderen, inklusive leider in dem Fall zwar von Pech initiiert, aber dann auch so fortgeschrieben, auch Rory McIlroy, da geht's dann irgendwie leider zu Ende. Ich meine, bei Rory McIlroy ist jetzt tatsächlich nicht generalisiert zu verstehen, bitte. Also jeder weiß, dass ich das in hohem Maße schätze, wie der Golf spielt und auch unter Druck Golf spielt. Aber also Morikawa, also sagen wir mal so, wenn ein Amerikaner schon unbedingt diese Honorary Membership bekommen muss, dann gerne er, weil also verdienter geht eigentlich nicht.
Da stimme ich dir vollkommen zu, das unterstreichen wir komplett. Wir springen rüber von Colin Morikawa zu Jin Young Ko und zum CME Group Tour Championship in Naples in Florida. Jin Young Ko schon wieder gewonnen, die krönt ihre wirklich tolle Saison jetzt eben auch mit dem Jahresendtitel und damit holt sie sich dann auch den Titel des CME Globe Championship, nachdem sie den Titel, den sie bei diesem Endturnier im letzten Jahr schon gewonnen hat, dann erneut verteidigt hat.
Ja, und auch, also es ist immer schwierig mit ihr im Interview, weil sie dann, also sie bekommt es übersetzt, antwortet dann auf Amerikanisch was oder Englisch, also was ich ja grundsätzlich toll finde, aber das ist dann nicht, natürlich nicht wahnsinnig differenziert und ergiebig, was da rüberkommt. Aber sie hat im Interview relativ nüchtern analysiert und ich glaube, genauso geht sie halt auch ran und das ist auch einfach ein sehr asiatisches Mindset. Ja, ich wusste, dass wenn ich gewinne und Nelly schlechter als Fünfte wird oder irgendwie so, dass das dann noch was werden kann und deswegen bin ich rausgegangen und habe es einfach versucht so ungefähr und dann so ein einfaches Versuchen von Ginger Ko ist natürlich dann auch immer gleich titelverdächtig und sie hat da wirklich, also ich meine, die hat wirklich eine ganz, ganz tolle 63 daraus gehauen. War ja spannend, also da waren ja durchaus viele in geteilter Führung und sie hat dann im Prinzip wirklich wie Colin Morikawa auch, hat einfach gezeigt, wo der Hammer hängt und ist da absolut unbehelligt dann zum Sieg geschritten und hat so natürlich dann auch Nelly Korda diesen Titel auch noch weggeschnappt. Es gab ja eh schon Aufruhr bei den Korda Sisters, weil zum Beispiel die Ware Trophy, die jetzt Lydia Ko gewonnen hat, übrigens auch jetzt am Wochenende, die wurden ja beide verliehen, in den Regulationen, sage ich schon, wie heißt es auf Deutsch, in den Regeln so ein paar Pferdefüße versteckt hat, in Anführungszeichen. Die basiert nämlich darauf, dass du eine gewisse Anzahl von Turnieren gespielt haben musst. Und das wussten die Kordas nicht. Und dann haben die praktisch einfach, also zu wenig Turniere gespielt, weil natürlich eine Nelly Korda im Vergleich zu einer Lydia Ko sonst da also ganz heiß im Rennen gewesen wäre für diese Ware Trophy. Aber es sind einige Spielerinnen, übrigens auch Jin Young Ko, glaube ich, und auch Inbee Park und Nelly Korda. Genau, das waren die drei Spielerinnen, die praktisch auf den ersten drei Plätzen bei der Ware Trophy gelegen hätten, aber die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt haben. Und das gab es, glaube ich, vorher vielleicht auch noch nicht und das ist möglicherweise auch den Pandemiezuständen immer noch geschuldet. Aber also da gab es schon so ein bisschen... Gab schon so ein bisschen Beef von wegen, ja, das haben wir nicht gewusst und ist eigentlich doof. Und jetzt hat das Lydia Ko, der ich das übrigens sehr, sehr gönne.
Definitiv.
Und also das ist auch immer ein bisschen Abwechslung. Aber jetzt hat natürlich Jin Young Ko auch noch diese Gesamtwertung der Nelly Korda weggeschnappt. Insofern könnte man vermuten, dass sie da jetzt wieder irgendwie sauer ist. Aber sie hat es jetzt, glaube ich, ganz gut weggesteckt.
Und sie hat sich ja also selber zuzuschreiben. Es stand ja irgendwo, man hätte es ja lesen können. Also da ist dann vielleicht auch mal so ein Berater irgendwo dafür da, um zu sagen, ey, guck mal da. Know your rules.
Ja, keine Ahnung. Also ich meine, das ist ja immer irgendwie gut, wenn die unbeschwert aufspielen sozusagen und nicht dauernd rumrechnen. Das finde ich ja eigentlich gut.
Das ist klar, aber hinten Fall, raus sich dann beschweren ist auch schlecht. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also insofern. Und wie gesagt, Lydia Ko, die hatte ein tolles Comeback-Jahr jetzt und ist jetzt ja, also die ist dann aufgerufen worden bei der Preisverleihung und natürlich mit wie viel 16-malige LPGA-Tour-Gewinnerin, x-fache Major-Gewinnerin, Lydia Ko bekommt die World Trophy, wo ich auch nur gedacht habe, naja, das ist auch niemand, der jetzt so völlig Feldwald und Wiese ist. Also die hat sich's verdient mit ihrem Comeback und hat da eben auch für geschuftet im Sinne von viel Turniere gespielt. Und Nelly Korda hat es, glaube ich, ihren Frieden damit gemacht, weiß, dass sie, die hat diese olympische Goldmedaille, die hat einen Major-Sieg in diesem Jahr, den Jin Young Ko ja nicht hat, in diesem Jahr. Und insofern kann die da, glaube ich, zufrieden sein. Und sie hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen einfach auch realisiert, dass es ja nicht immer nur um Titel geht im Sinne von Jahresendwertung und Wehr-Trophy und sonst irgendwas, sondern dass sie einfach ein richtig, richtig tolles Jahr hinter sich hat. Sie ist immer noch Weltrangliste Nummer 1, wird das auch ins neue Jahr nehmen und also ja, braucht sie sich, glaube ich, nicht allzu sehr aufregen und jetzt werden eh die Karten neu gemischt, es beginnt dann die neue Saison.
Aber,
und das Schönste war übrigens, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, weil ich fand ich das Sympathischste, Jin Young Ko im Interview, was sie jetzt in der Offseason macht und sie so, oh Gott, ich habe so Bock drauf, einfach nur die Schläger wegzustellen. Ich werde mich vor den Fernseher knallen, Netflix gucken und Kartoffelchips futtern. Da habe ich gedacht, yay, das finde ich sehr beruhigend, dass Spitzensportler sowas auch mal machen zwischendurch.
Sei ihr gegönnt. Ich meine, wenn wir auf ihre Statistik der Saison gucken, sie hat insgesamt 12 Karrieresiege eingefahren auf der LPGA Tour. In diesem Jahr hat sie 19 Turniere gespielt, 18 Cuts geschafft, 3,5 Millionen Dollar eingenommen, 5 Siege und 7 weitere Top Tens geholt. Ja, also viel besser geht's ja eigentlich auch fast nicht. Von daher.
Ist jetzt irgendwie schon okay so alles, ne?
Ja, kann man tatsächlich so unterstreichen. Lass uns noch kurz auf die deutschen TeilnehmerInnen gucken, Nehmerinnen gucken bei diesem Turnier. Esther Henselert, geteilte 40.
Ja, das ist tatsächlich der Lichtblick, auch wenn man jetzt vielleicht mit einem 40. Platz auch nicht ultimativ zufrieden sein wird, aber bei Esther Henseleit gefällt mir die Tendenz, die nach oben geht. Bei Sofia Popov ist so ein bisschen beängstigend auch die Tendenz, weil die im Moment nach unten geht. Also sie ist auf dem letzten Platz gelandet, auf einem geteilten 58. Nur überholt von Caroline Masson auf einem geteilten 55. Und also die beiden da unten, das sehe ich irgendwie nicht so gerne, weil die können beide deutlich besser spielen. Aber dass Esther Henseleit sich da jetzt etabliert hat und die Anfangsschwierigkeiten auf der LPGA-Tour überwunden hat, ist, glaube ich, das Beste, was man aus diesen Ergebnissen ziehen kann. Und das ist ja auch das höchst dotierte, also bestbesetzte Turnier des Jahres. Und da ist es auch keine Schande, wenn man da nicht in den Top 10 landet. Müssen wir mal gucken bei Sofia Popov. Vielleicht braucht sie auch einfach jetzt mal ein bisschen Pause, um sich wieder zu sammeln. Und auch Caroline Masson, ich meine, die beiden Damen können wirklich hervorragend Golf spielen und werden sich da auch wieder weiter vorne platzieren, da bin ich mir ganz sicher.
Podium nochmal kurz zusammengefasst, Jin Young Ko mit minus 23 vor Nasa Hataoka bei minus 22 und den dritten Platz teilen sich Mina Harrigay mit minus 18 und Celine Boutier mit ebenfalls minus 18. Und wir gehen rüber zur RSM Classic, denn wir haben ja noch einen, die PGA Tour müssen wir noch zusammenfassen. Taylor Gooch, seinen Premierensieg, den hat er gefeiert bei diesem Turnier in Sea Island, Georgia mit minus 22, 3 Schläge vor Mackenzie Hughes und 4 Schläge vor Sebastian Munoz und danach folgen 4 Spieler mit jeweils minus 15. Wie gesagt, für Taylor Gooch der erste Sieg auf der PGA Tour im 104. Start. Und jetzt müssen wir rechnen, 3 Jahre, nachdem er eigentlich schon mit seiner Karriere abgeschlossen hatte, als ihm fast die Tourkarte auf der Korn Ferry Tour flöten gegangen wäre und er schon auf der Runde seines damals vermeintlich letzten Turniers dann gedacht hat, scheiße, jetzt muss ich bei Best Buy demnächst arbeiten. Er hat's dann da noch rumgerissen und seitdem, ja, hat er sich etabliert und jetzt eben richtig etabliert.
Oh ja, ist eine Geschichte, die wir ja durchaus öfter haben. Wir hatten ja auch einen James Hahn, der Schuhverkäufer war und solche Scherze. Das ist alles dann äußerst wenig lustig, wenn man in der Situation steckt, stelle ich mir vor. Aber Taylor Gooch hat sich da durchgebissen und hat jetzt wirklich, also das ist jetzt auch kein One-Hit-Wonder. Er hat in dem Jahr wirklich schon gute Leistungen gezeigt. Er war Fünfter beim Players dieses Jahr. Mit absolut der Riesenkonkurrenz. Also es ist ja ein wirklich top besetztes Turnier und hat auch im CJ Cup richtig tolle 62 geschossen in der Schlussrunde und ist dadurch noch in so ein bisschen in the mix gekommen mit McIlroy, Morikawa und Ricky Fowler. Da hat ja, wie wir schon wissen, dann Rory McIlroy sich durchgesetzt, aber also eine Schlussrunden 62 im CJ Cup ist schon auch eine Nummer und jetzt dieser Sieg, den er auch als Führender in den Schlusstag gehend heimgebracht hat und souverän heimgebracht hat, allein der letzte Putt, den er auf der 18 gemacht hat, das war mega. Also er hätte ihn überhaupt nicht gebraucht, natürlich, der war ja 3 Schläge in Führung oder 2 Schläge in Führung und hat den einfach dann noch, also ganz, ganz flockig aus erheblicher Entfernung dann noch reingemacht und damit nochmal unterstrichen, warum er genau diesen Sieg verdient hat. Also das ist schon eine tolle Sache und insofern hat Taylor Gooch diesen Sieg verdient und der ist auch wirklich ein super netter Typ. Also das ist jetzt völlig golfrelevant mal wieder.
Okay, aber auch
aber nein, aber er wurde zum Beispiel gefragt nach seinem Vornamen, weil er ja Taylor mit, also Talor geschrieben, ohne das Y hat dann erzählt, ja, das wäre irgendwie so Familientradition, also praktisch auf der Seite seiner Mutter würden praktisch alle so ungewöhnlich geschrieben werden. Also sie heißt wohl Amber, aber mit AMBRE, weißt du, oder irgendwie so eine Kimberly oder sowas mit I hinten und ach, was weiß ich, also alles, also ich würde ja sagen, falsch geschrieben, aber gut.
Böse jeder, könnte man jetzt jeder, klingt ein bisschen, als wenn er aus dem Osten kommt, aber das ist jetzt böse.
Ja, das ist sehr böse, aber es ist so dieses permanente Streben nach Einzigartigkeit, die sich dann in anders Schreiben von irgendwelchen Namen ausdrückt, habe ich jetzt noch nie so verstanden, aber gut, wie auch immer, aber er meinte dann eben, er wurde dann gefragt, ja, wie das dann bei seinen eigenen Kindern wäre, ob er diese Tradition fortsetzen würde. Und er meinte nur, nee, er würde die nie diesem Stress aussetzen, den er die ganze Zeit damit hatte, weil du natürlich dauernd falsch geschrieben wirst und falsch ausgesprochen und was weiß ich was alles. Insofern, das war sehr erfrischend. Aber also jetzt von diesen Nebenstories abgesehen, hat er richtig gutes Golf gespielt. Und also ich bin gespannt, wie es jetzt weiterentwickelt. Ich meine, das ist ja Manchmal haben wir es so, dass es tatsächlich so ein bisschen so ein Einzelereignis ist, so ein Sieg, und man dann wieder ein bisschen im Mittelfeld verschwindet. Aber viele haben sich da ja wirklich auch oben etabliert, und so das grundsätzliche Potenzial hat er durchaus.
Das hat er auf jeden Fall, und das hat er dann natürlich auch unterstrichen mit seiner Leistung insgesamt in Sea Island. Das kann man eigentlich wirklich so sagen. Er hat ja auch den 72-Loch Tournament Scoring Record von Kevin Kisner aus dem Jahr 2015 eingestellt. Ja, und er ist der erste Spieler, der eine 64 oder besser in der finalen Runde schlägt, seit Joachim Niemann. Der hat das 2019 beim Military Tribute at the Greenbrier geschafft. Da hat er auch eine 64 gespielt. Also das sind schon wirklich richtig gute Zahlen, die er da vorzuweisen hat. Eine richtig gute Zahl hat auch Tyler McCumber vorzuweisen. Der ist geteilter Vierter am Ende geworden. Der hat eine 60 gespielt.
Ja, Hammerrunde. Wo man denkt, mei, der eine wäre schon cool. Ja. Es geht ja immer um das. Oder zwei.
Ja, Jim Furyk, weißt du, wovon wir sprechen? Ja, genau. Jim Furyk, genau.
Ja, das ist natürlich, also Hammerrunde. Und das ist, also das ist wirklich schlimm, weil eine 60 ist unfassbar beeindruckend. Bogey-frei natürlich auch, ein Igel, der Rest Birdies. Mhm. Aber der hat natürlich auf den Frontline erheblich schon Vorarbeit geleistet mit 6 Birdies. Und dann denkst du natürlich auch als Zuschauer, ich meine, ich hoffe mal, dass ihm diese Denkerei erspart blieb, denkst du dann natürlich die ganze Zeit, ach komm, mach noch eins mehr. Also es ist so, diese 60 wird total ihres Wertes beraubt, wenn man dauernd denkt, ah, eine 59 war ja noch viel aufregender. Insofern, also nein, das machen wir jetzt mal nicht. Diese 60 ist ein absolut tolles Ergebnis. Und ja, da hat er also wirklich, man hat sich da ja auch dann ordentlich nach oben verbessert, um 31 Plätze, also jetzt auf Platz 35 gestartet und kam dann mal mit einem geteilten Vierten raus. Hat sich das auch, glaube ich, sehr, sehr lang anschauen dürfen, denn der wird ewig gewartet haben, bis dann mal alle drin waren dann. Und insofern, also Hats off zu Tyler McCumber. Ja. Der hat richtig gute Arbeit geleistet an dem Sonntag.
Sebastian Munoz, der hatte das ja in der ersten Runde schon geschafft, auch eine 60. Und das ist auch natürlich besonders, dass eben zwei Spieler bei einem Turnier gleich dann eben 60 oder besser spielen. Das ist schon sehr, 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 sehr stark. Jim Furyk, du hattest ihn eben angesprochen, die 58 2016 bei der Travelers Championship. Das war natürlich legendär, aber da brauchst du wahrscheinlich auch die historische Ruhe eines Jim Furyk, um das dann tatsächlich ins Ziel zu bringen.
Möglicherweise, wobei Jim Furyk ach, das ist sehr böse, mein Karma nimmt schon wieder Schaden, aber mir schrägstrich uns den großen Gefallen getan hat, die Schlussrunde beim Champions-Turnier nicht so durchzuziehen. Der hätte nämlich sich auch durchaus den Schwab Cup sichern können, wenn er gewonnen hätte. Und Phil Mickelson war so freundlich, da ein Riesen, also wir sind jetzt ja in der Vergangenheit, aber das muss man ja irgendwie noch nachtragen, weil wir auch weg waren. Phil Mickelson hat dann die Schlussrunde beim Charles Schwab Cup Championship dann an sich gerissen, hat das Turnier gewonnen und damit letztendlich ermöglicht, dass Bernhard Langer, Hats off Bernie, zum 4000. Mal den Schwab Cup gewonnen hat. Und vielleicht das, nicht zum 4000. Mal, aber sehr beeindruckend.
Aber zum 3999. Mal und das sogar so am Stock, weil also der hatte unheimliche Rückenprobleme da auf der Schlussrunde. Überhaupt das ganze Schlussturnier über hat sich ja wirklich ins Ziel gerettet.
Ja, aber Hammer. Also auf der Halbzeit, in Anführungszeichen, also Freitagabend muss das ganz furchtbar gewesen sein. Und hat sich dann auch nicht großartig behandeln lassen, weil er gesagt hat, das macht es tatsächlich jetzt gerade nur noch schlimmer. Mhm. Und hat dann am Samstag eine Runde rausgefeuert, die ihn sowieso dann erstmal wieder in die Tabellenregion, sage ich jetzt mal, vom Fußball inspiriert gebracht hat, wo die Titelverteidigung möglich wurde. Und er hat dann mit einem guten Ergebnis und Phil Mickelson mit dem Sieg, den er da dann noch eingefahren hat, mal richtig gezeigt, dass er da trotz Rückenproblemen und trotz hohen Alters nicht abzuschreiben ist. Und wie gesagt, da hat Jim Furyk jetzt mal nicht mit stoischer Ruhe das Ding durchgezogen und hat eben das nicht gewonnen. Und ich habe irgendwie, da hat sich auch jeder für Bernhard Langer gefreut. Jim Furyk wird das noch diverse Male wahrscheinlich nach Hause fahren.
Bernie
ist
auch.
Ja, ein junger Hüpfer. Bernie hoffentlich auch, ja. Er braucht ja auch noch so diese paar Turniersiege, wenn wir wieder an die Rekorde denken. Aber also das war zum Beispiel mal keine ganz solide Leistung von Jim Furyk. Vielen Dank dafür. Aber ja, also das ist jetzt, jetzt bin ich abgeschweift vom Thema, es tut mir leid.
Das
aber
macht
das wollte
ja
ich
gar
noch nachtragen.
Bernie gehört immer da rein, er ist immer dabei und über ihn müssen wir natürlich auch sprechen. Ich hätte auch sowieso nur noch die beiden deutschsprachigen Ergebnisse jetzt auf dem Zettel gehabt. Stefan Jäger am Cut gescheitert, genau wie Sepp Stracker. Da wollte ich dann sowieso eher den Mantel des Schweigens drüber decken. Und von daher ist Bernhard doch ein schöner Ausstieg aus der heutigen Sendung.
Denke ich auch. Hats off, wirklich. Das ist so unglaublich. Der ist so ein Role Model. Das sagt auch jeder absolut in allen Ländern auf der amerikanischen Tour. Jeder weiß, was Bernhard Langer da leistet. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo drüber diskutiert wurde, ob Bernhard Langer einer mit der unterschätztesten Lebensleistung insgesamt ist. Da hat man dann das abschlägig beschieden, weil er ja nun definitiv anerkannt ist für hier seine beiden Majors und alles, was er da gemacht hat und seine 10 Ryder Cup Performances und so weiter und so weiter. Also das ist natürlich alles sowieso ganz toll. Und inzwischen weiß auch jeder, dass das ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür ist, wie du Golf über Jahrzehnte hinweg spielen kannst. Ja, er hat jetzt Rückenschmerzen, das sei ihm gegönnt, die habe ich auch und ich bin ein paar Jahrzehnte jünger. Aber wie er mit seinem Körper umgeht und vor allen Dingen, welchen Spirit er auf den Platz bringt und welchen Siegeswillen er da noch hat, das ist mega beeindruckend.
Definitiv, und wir werden sicher noch viel von ihm hören, auch hier bei Nur Golf. Desiree, danke für diese Woche.
Sehr gerne.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de